Wir kommen zu Matthäus 5 und jetzt beginnt praktisch die Bergpredigt. Ich habe ja das letzte Mal gezeigt, es gibt aber Predigterebene in Lukas 6, 17 und die Folgeverse, die ganz ähnlich ist, aber das ist jetzt die klassische Bergpredigt. Wir haben ja gesehen, dass dieses Wort glückselig, Makarios, eigentlich bedeutet, du bist zu beneiden, wohl dir, glückselig, glücklich bist du, wenn das bei dir der Fall ist. Jetzt kommen wir zu der ersten dieser Glückseligpreisungen. Das heißt also, ich bin zu beneiden, wenn das der Fall ist. Und jetzt sagt die Bibel hier in Vers 3, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und eigentlich steht hier im Griechischen die Armen im Geist. Und jetzt müssen wir ja fragen, was heißt es, Armen im Geist? Und wir singen ja in dem wunderschönen Lied, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Und ich möchte, bevor wir in die Bibeltexte hineingehen, einfach nochmal etwas darstellen, was das bedeutet. Sag mal, biblisch gesehen, wenn man alle Bibelstellen liest, die dieses Thema beinhalten, dann bedeutet geistlich arm zu sein oder arm im Geist, man hat keine geistliche Vorstellung. Also man hat nichts. Wisst ihr, und ich habe lange immer geglaubt, ich sei nicht religiös veranlagt, bis mir mal ein Jugendreferent ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er mich für äußerst religiös veranlagt hält. Und ich habe festgestellt, dass jeder Mensch irgendwo, das ist auch das, was die Bibel sagt, die Heilige Schrift ist da ja wunderbar, sie sagt, er hat die Ewigkeit uns ins Herz gelegt, steht im Alten Testament. Und das ist irgendwo die Sehnsucht nach Gott, irgendwo weiß man, es gibt diesen dreimal heiligen Gott und man versucht ihm zu dienen. Da ist so ein Urinstinkt da in uns drinne. Jetzt kommt das Problem. Geistlich arm zu sein, bedeutet zuerst einmal, man hat jetzt keine Vorstellungen, was es mit dem auf sich hat. Wisst ihr, wenn ihr alle Religionen untersucht, auch alle Sekten, alle Richtungen, dann ist immer der Versuch von einem Menschen, Gott zu finden, wie er ihn sich vorstellt. Das ist immer das Gleiche. Und das ist teilweise katastrophal, was da für Vorstellungen sind. Und geistlich arm zu sein, heißt ganz einfach, ich habe keine Vorstellung. Ich bin arm im Geist, ich habe nichts. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass Gott sich mir offenbart. Und das hat er getan in der Heiligen Schrift. Und ein geistlich Armer ist einer, der keine eigene religiöse Vorstellung hat, sondern der praktisch bekennt, alles, was ich habe, ist nichts. Ich erwarte alles von dir, dass du mir zeigst, wie es ist, nämlich die Heilige Schrift. Also wenn das alle im christlichen Lager machen würdet, gäbe es keine Großkirche, keine Freikirche, keine Denominationen, da gäbe es gar nichts. Dann hättest du, so wie es im Epheser 4, 11 bis 16 steht, Einheit des Glaubens und volle Erkenntnis des Sohnes Gottes. Fakt. Von daher ist es vom Einstieg her ziemlich radikal. Also die Bibel sagt praktisch, du bist zu beneiden, wenn du wirklich arm in deinem Geist bist, wenn du keine Vorstellung hast, auch geistlich keine, denn die Leute, die so vorgehen, der ist das Reich der Himmel. Ich sage es einmal vorsichtig, das ist der sicherste Weg, in den Himmel zu kommen. Wisst ihr, was wird das für ein Erschrecken sein, wenn ein Mensch stirbt und er macht die Augen auf in der Transzendenz? Und er ist nicht im Paradies. Er ist nicht im Vorhimmel. Er ist nicht in der Gegenwart Jesu, wie es in Offenbarung 7, Vers 14 beschrieben wird, sondern er wacht im Hades auf. Wie der Herr es uns in Lukas 16 in dem Gleichnis beschreibt, vom reichen Mann und vom armen Mann, vom Lazarus. Wisst ihr, was für entsetzliches Erwachen, wenn man dann feststellt, dass meine eigenen Vorstellungen mich völlig in die Irre geführt haben. Wisst ihr, wie viele Leute glauben? Ist eigentlich interessant, wenn man mal guckt, ich bin heute eigentlich schockiert, weil ich habe immer geglaubt, wir sind das Land der Reformation, aber jetzt haben sie statistisch festgestellt, nur 46% der deutschen Bevölkerung haben eine Bibel. 46%. Und dann haben sie noch festgestellt, wer liest von den großen Denominationen die Bibel? Ich glaube 5%. Wer liest sie von den Freikirche regelmäßig? Also die Statistik ist erschreckend. Das heißt zu Deutsch, wir haben eigentlich keine Chance, wenn wir nicht zu der Heiligen Schrift gehen. Das ist die einzige Quelle aus der Ewigkeit, die uns zeigt, wie ich in den Himmel komme. Ihre ist das Reich der Himmel. Und wenn ich das nicht sauber mir von Gott zeigen lasse, dann habe ich keine Chance. Wisst ihr, wie viele Leute glauben wirklich, dass sie durch eine Kindertaufe gerettet werden? Man lügt sie auch an einem Grab. Das kann man offen sagen und sagt, der ist ja getauft, der ist ein Gläubiger. Entschuldigung. Der Großteil von den Leuten sind nicht bekehrt, nicht wiedergeboren, sind verloren. Das muss man einfach sagen. Kann man die auch zu lügen und zu sagen, durch eine Zeremonie, die, sagen wir mal, höchst fragwürdig auch kirchengeschichtlich überhaupt begonnen hat und die biblisch gesehen verboten ist, möchte ich betonen, die Kindertaufe ist verboten. In Apostel 8, 36, 37 sagt die Bibel klipp und klar, du darfst nur getauft werden, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Das kann ein Kind nicht. Also ist Kindertaufe verboten, laut Bibel. Wenn du das alles siehst, dann musst du sagen, wie gefährlich ist das alles? Du musst eigentlich die Leute im Prinzip ein Neues Testament oder eine Bibel in die Hand drücken und sagen, wie der Menge gesagt hat, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Zu sagen, jetzt such so lange, bis du sicher bist, dass du gerettet bist, bis du den Herr Jesus gefunden hast. Wisst ihr, wo das nicht der Fall ist, da kommt Religion. Und Religion ist immer teuflisch. Religion ist etwas, das der Teufel selber erfunden hat. Jetzt sagt die Bibel, du bist aber zu beneiden, wenn du in Wirklichkeit geistlich arm bist, wenn du gar nichts hast, sondern wenn du dich vollkommen auf das verlässt, was Gott dir sagt. Das ist die Überschrift. Jetzt müssen wir gucken. Hiob 9, Vers 2. Wenn wir jetzt einmal das geistlich arm untersuchen, dann steckt da noch viel, viel mehr dahinter. Und zwar, da steckt etwas dahinter. Und zwar der Unterschied zwischen dem lebendigen Gott und mir. Da sagt der Hiob, wahrhaftig, ich weiß, dass es sich so verhält. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn er mit ihm rechten wollte, so könnte er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Das muss klar sein. Geistliche Armut, arm im Geist, beginnt, dass mir klar ist, ich kann mich Gott gegenüber nicht verantworten. Das heißt auch zu Deutsch, ich habe keine Ausrede. Es gibt keine Ausrede. Und die Bibel sagt, selbst wenn jemand die Bibel nicht liest, sie sagt ganz klar, was von Gott her gegeben ist, ist in unserem Gewissen geschrieben. Wir sehen jetzt an der Natur, am Gewissen, an der Geschichte, wir haben keine Ausrede. Und wenn jemand Bibel liest, hat er gleich zweimal keine Ausrede. Die Bibel sagt klipp und klar, hier, wenn Gott mich 1000 Dinge fragt, ich kann nicht einmal auf eins antworten. Das heißt, ich bin ein Nichts geistlich. Ich habe auch keine Ausrede, ich kann Gott nichts bringen, da ist der Hiob eindeutig. Wir bleiben mal im Hiob, weil Hiob ist interessant in dem Punkt. Hiob 14, die ersten 4 Verse. Er hat hier völlige Erkenntnis. Der Mensch, und da steht jetzt interessanterweise nicht Enosch, der böse Mensch, der Gesetzlose, sondern da steht Adam. Das heißt, auch der gute Mensch. Also nicht bloß der ganz Böse, sondern auch der Gute. Auch der religiös ist, auch der anständig ist. Ich sage immer zu den Leuten, wenn sie sagen, oh, der ist doch aber so lieb und so anständig und so nett. Wisst ihr, ich habe viele Kunden gehabt auf der Bank, ich hatte auch viele Zeugen Jehovas, das waren oft die anständigsten Leute, das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Haben die wegen dem Recht, weil sie anständig sind? Nö. Sondern die Frage ist einfach, der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Schon mal Fakt. Die Frage hat die Bibel ganz klar beantwortet. Warum ist der Mensch so unmöglich? Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Du über einen solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Jetzt kommen wir wieder zu der alten Tatsache des Sündenfalls. Wisst ihr, die Leute haben hier auch von der Großkirche völlig falsche Vorstellungen, was zum Beispiel letztendlich Sünde ist. Und man hat dann gesagt, Erbsünde bedeutet zum Beispiel, wenn man dich als Kind tauft, ist die Erbsünde weg. Völliger Unsinn. Die Erbsünde ist was ganz anderes. Adam hat gesündigt und stirbt geistlich. Das heißt, er war jetzt ein Mensch nach Geist, Seele und Leib, wie wir alle sind. Aber etwas war zerstört. Nämlich im Innersten sei Geist, und zwar der war, Bibel nennt es halbtot. Das heißt, der Geist, der mit Gott kommuniziert und Gemeinschaft hat, der ist tot. Tot in Sünde. Wisst ihr? Und damit ist so, jedes Kind, das Adam und Eva gezeugt haben, ich möchte es betonen, hatte ganz einfach der geistliche Tod in sich. Das ist der Grund des Sünderfalls, wisst ihr? Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, da spielt es keine Rolle, ob du ein bisschen frömmer bist, ein bisschen netter bist, ein bisschen anständiger, ob du ein Verbrecher bist. Der geistliche Tod ist eine Realität. Und wegen diesem geistlichen Tod gehe ich verloren als Mensch. Das ist einfach Fakt. Wisst ihr? Und wenn das ein Mensch erkennt, dann wird er geistlich arm. Dann sagt er, Entschuldigung, dann kann ich ja gar nichts tun. Das ist die logische Konsequenz. Dann habe ich ja was am Hals, wo ich nichts dagegen tun kann. Hiob geht weiter. Hiob 15, 14. Was ist der Sterbliche? Jetzt kommt der Gedanke, dass dieser geistliche Tod, der in mir ist, mein leiblicher Tod zu verantworten hat. Was ist der Sterbliche, dass er rein sein sollte? Und wie kann der von einer Frau geborene gerecht sein? Siehe, seinen Heiligen traut er nicht. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Abscheuliche und Verdorbene. Der Mensch, der Unrecht wie Wasser säuft. Das sind keine schönen Ausdrücke über den Mensch. Aber die Bibel sagt, so ist ein Mensch. Wenn das ein Mensch alles sieht, dann muss er sagen, dann bin ich ja eine elende Kreatur. Dann bin ich ja wirklich arm und zu bemitleiden. Dann bin ich ein armer Kerl. Ja, in den Epheser im Neuen Testament, da geht die Bibel hin und zeigt dieses geistlich Arme, dass man wirklich erledigt ist und nichts zu bringen hat in Epheser 2. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Das ist dieses Halbtod. Wisst ihr, der Sünder ist ja nicht ganz tot. Er lebt ja, er hat ja einen Organismus, er hat einen Stoffwechsel. Wisst ihr, Bios nennt die Bibel das. Das heißt, er lebt. Aber innerlich ist er tot. Und das sagt er hier, du bist tot in Übertretungen und Sünden. Jetzt erklärt er es. In denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt. Das steht im Griechischen Äon und das steht Kosmos. Das heißt, man kann es ganz einfach vielleicht mit einem neudeutschen Wort sagen, Zeitgeist. Nämlich dieser Äon, dieses Zeitalter und diese Welt werden beherrscht, laut Epheser 6, Abvers 10, 12, 13 und so weiter, aber vor allem ab 12, von diesen Finsternismächten, die im Luftraum herrschen. Das ist hier. Er lehrt es jetzt und sagt, gemäß dem Fürsten, das ist nämlich der Teufel selber, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und da steht bei Ungehorsam ein Wort, das kann man im Deutschen gar nicht wiedergeben, weil so ein Wort haben wir nicht. Das heißt praktisch, dem Geist, der jetzt in den Söhnen derer wirkt, die sich weigern zu glauben. Das steht im Grundtext. Also dieser Ungehorsam bezieht sich darauf, dass man sich weigert zu glauben. Und damit sagt er, jeder, der sich weigert zu glauben, der sich nicht bekehrt, der kein Gotteskind ist, nicht wiedergeboren ist, der ist so. Der wird vom Teufel praktisch beherrscht. Sie müsst euch mal vorstellen, der Teufel wirkt in ihnen und er hat in uns vor der Bekehrung genauso gewirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Da kommt es her. Wisst ihr, da kommt die Sünde her. Da kommt es her, warum die Menschen sich so unmöglich benehmen. Warum jemand wegen 2,50 Euro einen anderen umbringt. Das ist gegen jeden Verstand. Kinder zu missbrauchen, das ist so ekelhaft und so schrecklich und so grausam. Da kommt doch ein normaler Mensch nicht drauf. Da kommt keiner drauf. Wisst ihr, da muss was kaputt sein. Und jetzt sagt er, das ist das Leben, das man in den Begierden des Fleisches führt. Das kommt ein interessanter Grundsatz. Indem wir den Willen des Fleisches, das ist unser eigener Wille, das ist der Wille, der letztendlich vor uns kommt, und der Gedankentaten. Und die Gedanken sind teilweise wirklich die feurigen Pfeile, wo der Teufel dann uns steuert. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Die Bibel sagt klipp und klar, der Teufel wirkt im Herzen der Menschen. Wenn du das siehst, dann musst du dir ja etwas vergegenwärtigen. Dann nur geistlich irgendwas Gott bringen zu wollen oder gar nur zu sagen, ich tue recht und scheue niemand. Entschuldigung, völlige Narrheit. Ich habe nichts zu bringen. Ich bin geistlich arm als Mensch. Ich habe gar nichts. Ich bin vor Gott erledigt, völlig erledigt. Ich habe keine Chance. Und darum sagt die Bibel in Johannes 3, 36, man darf ja nicht vergessen, vor Johannes 3, 36 kommt Johannes 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das heißt, Gott will alle retten. Das ist ja das Herrliche. Aber jetzt sagt die Bibel, wer an den Sohn Gottes glaubt, oder wer an Jesus glaubt, wer an den Sohn glaubt, der steht präsens aktiv, also im Endeffekt dauernd glaubt, der hat wieder präsens aktiv das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, und da steht wieder dieses Wort für, der sich weigert, dem Sohn Gottes zu glauben, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes bleibt auf ihm. Ich bin erledigt. Wisst ihr, und jetzt kommt nämlich das Nächste. Ich bin nicht nur passiv verloren, sondern ich bin aktiv verloren und ein armer Mensch. Wisst ihr? Das ist schon schlimm genug, wenn man seiner Sündenatur ausgeliefert ist und tun muss, was meine Sündenatur mir sagt. Und das tun muss, was der Teufel mir über Gedanken in die Gefühlswelt, in die Gedanken überall reinschießt. Aber parallel dazu löst es noch den Zorn Gottes aus. Das heißt, ich habe jetzt noch das Gericht Gottes zu fürchten. Und Römer 3, 22 sagt, dann nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Er sagt also gerecht wieder in Ordnung mit Gott. Gerecht heißt nur mit Gott in Ordnung. Dieses Wort, die Gerechtigkeit, die Kaiosyne, das meint letztendlich mich wieder mit Gott in Ordnung. Er erklärt es jetzt. Er sagt, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das heißt, jeder ist tot in Sünde. Keiner hat eine Chance. Jeder ist geistlich arm. Sodass sie ohne Verdienst, das heißt, sie kann nichts dazu tun. Aus mir kann nichts kommen, weil ich arm bin. Gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Das heißt, das, was Gott frei und ohne Werke gibt, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Jetzt erklärt die Bibel etwas, ist hochinteressant. Als Gott Zurückhaltung übte, da steht im griechischen Wort, das heißt Anoche, und das meint praktisch Waffenstillstand. Das heißt, Gott hat die ganze Zeit bis zu der Erlösung, bis der Herr Jesus kam und auch oft im Leben eines Menschen, weil er ihm nämlich vorlaufende Gnade gibt, hält Gott seinen Zorn zurück und das ist wie ein Waffenstillstand. Aber trotz Waffenstillstand ist der Krieg da. Es ist der Zorn Gottes da und darum bin ich ein armes Geschöpf. Wenn ihr mal Berichte lest, ich habe Berichte gelesen und es sind teilweise auch Erzählungen von Menschen, die im Zweiten Weltkrieg gläubig waren, da hattest du immer ein Problem. Du wusstest nie, vor allem an der Ostfront, wenn die Stalinorgel losschlägt. Und wenn die Stalinorgel losgeschlagen hat, hattest du kaum eine Chance. Oder wenn die Panzer gerollt sind. Der Russe hatte einen Panzer T-34, der war von einer Schnelligkeit und von einer Feuerkraft, das kann man sich nicht vorstellen. Und die haben Angst gehabt, die haben gewusst, da wird schwierig, da waren sie schlecht ausgerüstet. Das heißt, die saßen immer auf einem Pulverfass, die haben nie gewusst, wenn es losgeht. Und jetzt sagt die Bibel, er hat Zurückhaltung geübt, also einen Waffenstillstand. Nämlich, dass diese Gerechtigkeit Jesu in der jetzigen Zeit für den zur Verfügung steht, der an Herrn Jesus glaubt. Also Gott sagt praktisch, du bist geistlich arm, du hast überhaupt nichts zu bringen. Aber es gibt geistlichen Reichtum, den hat der Herr Jesus mit seinem Opfer, mit seinem Blut, mit seiner Gerechtigkeit. Hier Römer 3, 25 sagt, er ist der Sühnedeckel des Alten Testaments. Hilasterion steht hier. Im Alten Testament heißt das Wort Kaporet, meint immer der Sühnedeckel der Stiftshütte und der Bundeslade, also der Bundeslade natürlich, die in der Stiftshütte war. Und hier ist die Bibel ganz einfach und sagt, du hast nichts zu bringen. Es ist alles in der Person Jesu, was Gott will. Das heißt, jede Form von Reichtum ist in Christus. Ich selber habe nichts, gar nichts. Versteht ihr jetzt auch, warum es zum Beispiel vollkommener Wahnsinn ist, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel im weltlichen Leben eine führende Rolle spielen und dass die dann, weil sie dort eine führende Rolle spielen, im Reich Gottes auch eine führende Rolle spielen wollen. Das geht gar nicht. Sondern Gott bestimmt es. Wenn der Reichtum, den er mir gibt, beinhaltet, dass ich diese führende Rolle spielen soll, dann muss ich sie annehmen. Wenn das aber nicht drin ist, dann kann ich der intelligenteste Mensch der Welt sein, dann habe ich den Mund zu halten und still zu sein und in aller Demut reinzusitzen in der Versammlung. Das ist das Problem. Dieses geistlich arm zu sein, da triffst du dann, ich sage es mal vorsichtig, auf kuriose Dinge. Ein Mann in der Kirchengeschichte, der eine unzählige Rolle gespielt hat, war Origenes. Origenes war, er hatte zwei spezielle Merkmale. A. Er war religiös fanatisch. Er wollte sich mit 17 Jahren, als die Verfolgung war unter dem römischen Kaiser, wollte er sich als Märtyrer ausliefern. Er wollte sterben. Seine Mutter war wesentlich schlauer wie er. Sie hat ihm einfach die Kleider versteckt. Und da konnte er sich nicht als Märtyrer präsentieren. Und er ist dann so religiös fanatisch geworden, er hat sich selber später, nur dass er keusch bleibt, kastriert. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ist kirchgeschichtlich Fakt. Und das wäre aber alles nur, könnte man sagen, religiöser Fanatismus. Aber es kommt was Schlimmes. Er hat geglaubt, dass er so intelligent ist, der war das, der war katastrophal intelligent. Der hat 6 Übersetzungen vom Alten Testament geschrieben. Das war die sogenannte Hexapla, nicht die, wo du kaufen kannst, sondern das ist die Original-Hexapla. Dieser Origenes hat gesagt, der Glaube, wie wir es verstehen, biblisch, ich komme als geistlich Armer, nehme nur das, was in der Bibel ist, nehme das Opfer Jesu an und kriege dann alles vom Herr Jesus und dann geht alles über ihn. Sagt er, das ist nur für die Dumme. Also fürs einfältige Volk. Er hat nicht dumm gesagt, so dumm war er nicht, dass er das so formuliert hätte, sondern er hat was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, aber er ist in der Lage, sich direkt mit Gott zu vereinigen, nämlich über intellektuelle Schiene. Er hat zum Beispiel an Fegfeuer geglaubt, dass die Seele sich durch Höllefeuer aufwärts entwickelt. Er hat an Magie geglaubt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein hochintelligenter Mensch. Und die Bibel sagt klipp und klar, du hast gar nichts. Wenn der sich als junger Kerl bewusst gewesen wäre, er wollte auch Gott sich als Märtyrer bringen. Können wir auch nicht. Wenn Gott nicht will, dass ich Märtyrer werde, dann werde ich kein Märtyrer. Wenn ich dann trotzdem es rausfordere, dass ich Märtyrer werde, haben mir die Brüder aus dem Osten gesagt, dass das teilweise passiert ist, wo es gar nicht nötig war, dann habe ich gesündigt. Das nützt mir gar nichts. Wisst ihr, ich muss einfach sagen, ich bin arm, ich habe gar nichts. Aber mein Intellekt nützt nichts, meine religiöse Veranlagung nützt nichts. Oh, ich kann so schön singen. Und wenn wir singen, da gehe ich mit Inbrunst, die nicht dem Herrn. Ja, Entschuldigung, singen können auch weltliche Leute schön. Wieso, da kommt dann diese. Da kommt dann Gefühlswelten. Wer stachelt die Gefühlswelt an? Keine Frage, der Teufel mit seinen Gedanken. Psalm 49,8. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Also ein Mensch kann mir gar nicht helfen. Mir kann kein Prediger helfen, mir kann kein Führer helfen, mir kann kein Papst helfen, mir kann überhaupt niemand helfen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Aus. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen, er muss davon abstehen auf ewig. Und dann sagt sie, Vers 13, der Mensch ergleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Vers 15, herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab, der Tod weidet sie. Erklärt dann Vers 18, bei dem Tod nimmst du nichts mit. Und dann 21, der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, ergleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Aber dann 16, jetzt kommt wieder der geistliche Reichtum, Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreiches erlösen, er wird mich aufnehmen. Ist hier, da ist die Bibel eigentlich relativ radikal. indem sie einfach zeigt, dieser geistliche Tod aus 2. Mose 3,17, aus 1. Mose 3,1 und Folgeverse, der hat bewirkt, dass ich vollständig erledigt bin. Das heißt, ich kann überhaupt nichts bringen. Ich kann einem anderen nicht helfen. Wisst ihr, ich versuche, mir ist das schon klar, wie das läuft. Der Teufel macht da Leute verrückt. Die kommen dann zu mir und zur Zeit werde ich überlaufen. Das ist Katastrophe. Aber meine größte Not und meine größte Aufgabe ist, denen klarzumachen, ich kann dir nicht helfen. Psalm 49, 8, ich bin ein Mensch. Ich kann dir erklären, dass du zu meinem Jesus gehen musst, aber ich kann dir nicht helfen. Ich habe heute jemanden zusammengestaucht, der hat mir recht leid getan. Ich habe gesagt, ruf mich nicht mehr an. Wenn du mich 100-mal anrufst, sage ich dir 100-mal das Gleiche. Entweder gehst du jetzt zu meinem Jesus und machst, was ich dir gesagt habe, oder es hat sowieso keinen Wert. Und dann war es interessant. Er hat es gewusst, der war gar nicht beleidigt. Wisst ihr? Eigentlich weiß es der Mensch instinktiv, dass andere ihm nicht helfen können, sondern dass es zu mir Jesus muss. Wisst ihr, ich habe eine Lehrberufung. Was ist mein Auftrag? Relativ einfach. Nur immer aufzuzeigen, wie es geht, damit zu mir Jesus geht. Der Rest ist zweitrangig, aber ich kann niemand helfen. Wieso kommen die Leute zu mir? Haben Sie Zeit für mich? Kann ich zu Deutsch, Anführungszeichen, stundenlang jetzt mit Ihnen reden? Sage ich, nö. Ich bin doch radikal, ich sage im Telefon, wisst Sie, ich kann Ihnen jede Frage innerhalb von einer Minute beantworten, jede, wenn ich sie weiß. Warum soll ich stundenlang mit Ihnen antworten? Dann müsst ihr ja hunderte von Fragen haben, meistens haben Sie eine oder zwei. Und wenn er mal kurz angefangen hat, weiß ich schon, wo es hingeht, wisst ihr, es geht immer in die gleiche Richtung. Meistens wissen Sie sogar, dass das nicht in Ordnung ist und Sie versuchen dann von mir rauszukriegen, wie Sie das Gebot Gottes umgehen können, dass es doch dürfen, was Gott eigentlich verboten hat. Das ist immer das Gleiche. Das ist eine Katastrophe. Jetzt kommt eben das Wunderbare, wenn ein Mensch mal merkt, dass er geistlich arm ist. Und das sind ja glückselig. Du bist zu beneiden, wenn du geistlich arm bist. Lukas 7, 42, der Jesus hat es immer Gleichnis gezeigt. Da heißt es, da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Wisst ihr, ich habe Schuld vor Gott, die ist ungeheuer. Alle meine Sünden sind letztendlich vor Gott her bereits unter seinem Zorn und ich habe hier nichts, um zu bezahlen. Jetzt sagt die Bibel, er schenkt es dir, wenn du zum Herrn Jesus kommst. Das ist ja gigantisch. Aber er schenkt es mir bloß, wenn ich geistlich arm bin. Wisst ihr, das Bild, ihr kennt es ja, der schmale und der breite Weg, das ist hochinteressant. Ich habe daheim einen Zeitungsartikel, die Frau, wo das Bild da verfasst hat, da muss man mal ganz genau gucken, der schmale und der breite Weg. Da muss man mal gucken, wie die Pforte ist, die enge Pforte. Warum sagt die Bibel enge Pforte? Wisst ihr, wer durch die enge Pforte durchpasst? Nur ich allein. Der Jesus sagt, geh ein durch die enge Pforte. Ich kann nichts bringen. Wisst ihr, ich kann Gott auch nicht meine Frömmigkeit bringen. Sondern ich habe nichts wie meine elende, kreatürliche Gestalt. Ich bin hier als Kreatur, die verdammt ist, die elend ist, die nichts zu bringen hat, die arm ist. Ich habe so nichts. Und jetzt sagt er, so musst du durch die Pforte gehen. Wisst ihr, das ist vielleicht das größte Problem bei der Bekehrung, bis ein Mensch das begriffen hat, dass er nichts bringen kann. Da gibt es die alte Geschichte von Wilhelm Busch, die hat mir immer gefallen. Er hat erklärt, die großen Herren der Konzerne in Essen, die wollten ihre Betriebsgelände an einer bestimmten Stelle ausweiten. Und jetzt war da halt ein kleines Häuschen von einem Mann. Das hat er geliebt, das war nicht besonders schön, aber es war seine Heimat. Dann haben sie zu ihm gesagt, du, pass auf, das ist einfach. Wir geben dir viel mehr Geld, dass du eine gescheite Wohnung oder ein gescheites Haus kaufen kannst. Wir wollen dein Haus. Dann hat er so eine Freude gehabt, dass sie sein Haus haben. Dann ist er hingegangen, hat das Haus renoviert. Der hat es besonders schön gemacht. Wisst ihr, der hat denkt jetzt, dass die Herren eine Freude haben. Die wollen das abreißen. So ist Gott. Er will mein Haus abreißen. Er will mein elendes, frommes Getue. Will er gar nicht. Es muss alles weg. Ich muss kommen und sagen, Herr, so wie der Pharisäer und der arme Sünder in dem Gleichnis es uns darstellt, nämlich wie der arme Sünder, muss ich kommen und sagen, ich, elender Mensch, Er sagt ja, Herr, erbarme dich meiner. Also das ist letztendlich, sei mir Sünder gnädig. Das ist Elend, das der Mensch einsehen muss. Wenn er das einsieht, dann ist er geistlich arm. Dann wartet das Himmelreich auf ihn. Wenn er geistlich reich ist, wartet nicht das Himmelreich auf ihn. Wisst ihr, man musste die Bergpredigt schon radikal sehen. Er sagt, ihr ist das Himmelreich. Das ist der Einstieg für weitere Seligpreisungen. Das ist aber der Einstieg. Hiob 25,4. Wie kann aber der Sterbliche gerecht sein vor Gott? Wie will der rein sein, der von der Frau geboren ist? Siehe sogar, der Mond leuchtet nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Sterbliche, die Made und das Menschenkind, der Wurm? Das kommt wieder immer der Gedanke. Ist euch aufgefallen, wie die Bibel formuliert? Sie sagt immer das Gleiche. Von der Frau geboren. Ist klar. Von einer Frau geboren heißt Erbsünde. Geistlich arm. Jeder, der geboren wird von einer Frau, ist ein Sünder. Weil er hat Adams Erbsünde im Hals. Jeder, der wieder geboren wird durch den Heiligen Geist, nicht von der Frau geboren, sondern vom Geist geboren, der ist gerettet. Das ist der Unterschied. Darum betont die Bibel immer, von der Frau geboren heißt verloren. Hiob 33, da erklärt jetzt die Bibel, wie Gott es macht, um jemand so weit zu kriegen, dass er das einzieht. Da sagt die Bibel, sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal. Aber man beachtet es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern. Da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie, um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele von der Grube zurückhalte und sein Leben davor in den Wurfspieß zu rennen. Er züchtigt ihn mit Schmerzen auf seinem Lager, ja, er straft sein Gebein sehr hart, dass ihm das Brot zum Ekel wird und seiner Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch schwindet dahin, man sieht es nicht mehr, seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß. Seine Seele naht sich der Grube und sein Leben den Todesmächten. Also erklärt, dass Gott manchmal den Mensch bis an den Rand des Zusammenbruchs bringen muss. Manchmal musst du auch eine fromme Katastrophe erleben. Weißt du, manchmal musst du völlig versagen, dass du siehst, ich habe nichts zu bringen. Jetzt erklärt er wieder als Einschub, wenn es denn für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, nämlich die Gerechtigkeit Jesu, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht zur Grube hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden, nämlich das Blut Jesu. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Jetzt blüht ein Mensch auf. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihm sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Jetzt erklärt sie. Der wird dann singen vor den Menschen und sagen, ich habe gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten, wie ich es verdiente. Merkt ihr? Er sagt nicht, aber ich war doch ehrlich im Herzen. Ich habe Gott doch gesucht. Er sagt, ich hätte es verdient, praktisch verdammt zu werden. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht in die Grube hinabgefahren ist, sodass mein Leben das Licht wieder sieht. Siehe, dies alles tut Gott zwei- oder dreimal mit dem Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werden mit dem Licht des Lebendigen. Das heißt, die Bibel sagt, Gott tut es zwei oder dreimal im Leben eines Menschen. Wisst ihr, und da kannst du auch viele Dinge erklären, warum ein Mensch in Nöte kommt, der noch nicht bekehrt ist. Oft ist es Gnade Gottes, der ihn durch Krankheit, durch Unfall, Verlust seines Arbeitsplatzes bis zum totalen Zusammenbruch, dass er ihn herumreißen will. Was will Gott? Er sagt, und wir wissen alle aus dem Johannesevangelium, dass die Frommen kamen und sagten, was ist das Werk Gottes? Hört sich doch fromm an. Was müssen wir tun, dass wir die Werke Gottes tun? Da sagt der Jesus zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also dass ich an den glaube, den er gesandt hat. Also der Glaube an der Jesus. Und darum heißt sie Apostelgeschichte 2,21, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist ein alttestamentliches Zitat. Wisst ihr, das war die ganze Zeit so. Ein geistlich Armer muss von Gott gerettet werden. Und jetzt kommen wir zu dem großen Problem. Es gibt Dinge, die kann ich nicht gut machen. Ich kann Sünde nicht gut machen. Ich erkläre das ja immer wieder. Wisst ihr, es passiert mir, das ist mir gestern passiert. Da ruft ein Bruder an, viel extremer hätte er nicht anrufen können. Also wenn es eine Situation gibt, wo er hätte nicht anrufen dürfen, dann so. Und ich bin ja leider kein sanftmütiger Mensch. Bin ich zuerst mal explodiert. Ich habe mich dann schnell wieder im Griff gehabt, aber ich bin trotzdem explodiert. Wisst ihr, und ich sage es mal vorsichtig, man muss das einfach sehen, das ist bei uns drin, ich habe nichts zu bringen. Ich bin ein Mensch. Und ohne die Erlösung bin ich gefährlich, wie jeder andere auch. Jeder Mensch ist gefährlich ohne Erlösung. Wisst ihr, und manchmal musst du das einfach erleben, dass du merkst, du bist schwach, du bist arm, ohne Herr Jesus geht gar nichts. Wisst ihr, dann geht auch der fromme Hochmut weg. Wisst ihr, der fromme Hochmut ist eine Seuche in den Reihen der Gläubigen. Man ist stolz auf seine Frömmigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Wenn man stolz ist auf seine Frömmigkeit, da passiert dann etwas. Wisst ihr, die Leute, die merken das auch gar nicht mehr, die stolzieren dann daher wie ein Pfau. Geistlich. Weißt du, da ist ein gewisser Stolz da und dann muss ich sagen, Entschuldigung, soll ich dich jetzt bewundern oder was soll ich tun? Soll ich bewundern, weil du ein bisschen gehorsam bist? Soll ich dich bewundern, weil du ein bisschen entschieden bist? Die Bibel sagt, wenn ihr alles getan habt, sagt der Jesus glasklar, was man euch geheißen hat, dann seid ihr unnütze Knechte. Versteht ihr? Das ist alles nichts. Wir sind auch hinterher geistlich arm. Ohne das, was der Jesus uns gibt, sind wir nichts und haben nichts. Aber um in den Himmel zu kommen, muss ich wahrhaftiglich völlig arm sein. Apostelgeschichte 16, 30. Musterbeispiel. Ist ja der Kämmerer, wo Paulus durch das Erdbeben hier befreit wird. Er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht, wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor, freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Wisst ihr, da siehst du etwas. Der Mann war so, sag ich mal vorsichtig, der merkt, dass die Gefängnistüre offen sind. Und wer das Römische Reich kennt, es gibt hier bloß ein Urteil, Todesurteil. Der war ein Kandidat des Todes auf aller Ebene. Wisst ihr, er kommt jetzt zum Glauben. Und das ist einfach so, wenn ich vollkommen erledigt bin und ich komme zum Glauben an der Jesus, dann bin ich gerettet. Wisst ihr, selbst wenn man jetzt noch zum Tode verurteilt hätte, wäre egal gewesen. Wisst ihr, er wäre gerettet gewesen vor Gott. Aber der Mann, der hatte nicht mehr keine Idee mehr, was er selber tun könnte oder wie er selber gerettet werden könnte. Hier hat er wohl auch die Situation gemeint, wo er drinsteckt. Aber in jeder Beziehung, du hast nichts zu bringen. Wisst ihr, und in der Evangelisation, wenn die Leute glauben würden, dass sie verloren sind und dass sie nichts zu bringen haben, dann wäre Evangelisation das Einfachste von der Welt. Das Hauptproblem bei der Evangelisation ist, ihnen klarzumachen, dass sie nichts haben, was sie Gott bringen können und dass sie verloren sind. Dass so wie sie sind, keine Chance haben. Das ist das Problem. Ich habe es ja schon öfters erzählt. Zu Torre kann man stehen, wie man will. Torre war ein hervorragender Evangelist, war aber ein furchtbar schlechter Lehrer. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Evangelisten sind nie gute Lehrer. Das ist einfach so, weil das zwei verschiedene Berufungen sind. Wo er dann über Geistestaufe gelehrt hat, da hat er alles wieder ganz viel kaputt gemacht. Hinterher hat er es berichtigt. Aber evangelistisch war er ein begabter Diener Gottes. Und sie haben ihn eingeladen, er soll evangelisieren. Und er hat evangelisiert. Und hat nur davon geredet, dass der Mensch verloren ist, verdammt ist und keine Chance hat. Er hat vom Herrn Jesus keinen Ton gesagt. Am ersten Abend haben die Brüder das akzeptiert. Am zweiten sind sie unruhig geworden. Als er es am dritten auch noch gemacht hat, sind sie sehr unruhig geworden. Am vierten sind sie zu ihm und gesagt, Bruder Torre, das geht doch nicht. Wir haben dich geholt, um das Evangelium von meinem Jesus zu verkündigen. Du predigst nur Gericht, 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 Gericht. Und dann sagt er, interessant, Brüder, lass mich in Ruhe. Ich verstehe mein Handwerk. Also das ist keine sehr fromme Aussage. Er hat sie einfach weggejagt. Fünfter Abend, wieder gepredigt. Und dann hat er gemerkt, jetzt sind sie reif. Er hat gemerkt, jetzt haben sie begriffen, ich habe nichts zu bringen. Jetzt haben sie begriffen, ich bin verloren. Dann hat er der Herr Jesus gepredigt und sei vollkommenes Opfer. Und dann brach letztendlich die Leute wirklich zum Heil, sind sie durchgebrochen. Aber du musst immer zuerst sicher sein, dass der Mensch weiß, dass er verloren ist. Wenn jemand kommt und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann ist schon gewonnen. Du musst ihm nur stellvertretend die Opfer Jesu zeigen, dass er es annehmen muss als freies Geschenk. Er muss nichts dazu tun. Und auch als der Cornelius, das ist vielleicht die gigantischste Geschichte in Apostelgeschichte 10, als er gerettet wird, da ist auch wieder was ganz, ganz, ganz Einfaches passiert. Wir kommen nachher noch drauf. Sie waren vorher schon zerknirscht und haben gewusst, dass sie erledigt sind. Galater 2,16. Und zwar, ich denke, es ist ein zentraler Punkt, der ganz wichtig ist. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Werke des Gesetzes heißt, ich habe etwas zu bringen. Sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt werden. Und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt oder gerettet werden wird. Und er erklärt er, dass er die Gnade Gottes nicht verwirft, im letzten Vers von unserer Passage. Und das ist etwas, das muss man den Menschen sagen, so geht die Bekehrung, anders geht sie nicht. Wissen wir, dürfen die Leute auch nicht locken. Warum soll ich die locken? Wissen Sie, der muss zusammenbrechen unter dem, dass er weiß, was los ist. Ich will doch die nicht reinlocken, dass mehr Leute kommen. Ich will doch die nicht fromm machen. Ich will niemand fromm machen, gar niemand. Das ist eine Sünde, Menschen fromm zu machen. Das ist eine Sünde. Sondern ich will sie bekehrt sehen, wiedergeboren. Alles andere hat keinen Wert. Wissen, da dazu soll sie reinkommen, da soll sie wissen, ich bin ein Sünder. Epheser 2, 4 bis 10. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Johannes 3, 16. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen. Epheser 2, 1 bis 3. Mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wisst ihr, was das heißt? Das ist ganz einfach. Er sagt, wenn du ein verlorener Mensch bist, der akzeptiert, dass er tot in Sünde ist, und du akzeptierst, was Gott für einen Weg hat, dann bekommst du aus Gnade, das heißt umsonst, ist einfach umsonst Gnade, wenn du im Glauben kommst, ohne Glaube geht's nicht, wenn du im Glauben kommst, dann kriegst du diese Gabe Gottes, nämlich, das ist der Geist der Sohnschaft, nämlich die Errettung, das steht in 2. Korinther 9, 15. Und dann sagt er, dann bist du wieder geboren, dann bist du die Schöpfung Gottes. Und wenn du das hast, bist du wiederum nichts. Weil alle Werke, die du tun sollst, sind in diesem Opfer, in diesem Paket drin. Du kannst gar nichts tun. Wisst ihr, was das Problem ist? Jede Sekte basiert auf einem einzigen Ansatz. Ich sage es euch ganz ehrlich, die Wahrheit zu verkündigen ist schwer. Eine Sekte zu schaffen, ist das Leichteste von der Welt. Wisst ihr warum? Der Mensch will ein Geländer. Du musst mal die Sekte untersuchen. Zu Jehovas darf er niemand zum Geburtstag gratulieren. Wunderbar. Bei Adventisten, Sabbat. Wisst ihr? Bei den Pfingstler, Geistestaufe. Du suchst irgendwas Elitäres raus und dann umrahmst du das mit harten Forderungen und harten Dingen, wo das ist dann das Elite-Denker unserer Gruppe. Ich habe ein wunderschönes Buch über die Norweger zu Hause. Das ist eine konservative Pfingstgemeinde, die die Gottheit Jesu nicht geleugnet hat, aber die seine göttliche Natur in der Gestalt abgeändert haben, dass sie sagt, er war ein Sünder, er hat eine Sündernatur gehabt. Die Bibel sagt, der von Sünde nicht wusste. Sie sagen, der hat eine Sündenatur. Aber die sind so anständig, wenn du die siehst, wie die gekleidet sind. Das tut dem Auge wohl. Und trotzdem ist es falsch. Das ist das Problem. Der Mensch ist irgendwo immer so, dass er Gott was bringen will. Er will immer was bringen, immer Frömmigkeit. Auch später, nach der Wiedergeburt. Ich habe auch nach der Wiedergeburt nichts zu bringen. Und der Sekte läuft immer über diese Strukturen. Und jetzt kommt das Problem. Jetzt kommt jemand zur Bekehrung, zur Wiedergeburt und kommt aus diesen Strukturen raus. Dann hat er ein Problem. Das Geländer ist weg. Zu mir kam jemand, der in einer Gemeinde war. Man würde gar nicht sagen, es ist eine Sekte. Aber die haben die gleiche Struktur aufgebaut wie eine Sekte. Und es war dann so, das war eine Schwester, die war gewöhnt in diesen Strukturen und das ist auch ein Machtinstrument. Das hat sie gegen Dritte ausgeübt. Jetzt war die Schwester plötzlich in Albstadt. Und genau die Gruppe, wo diese Machtstruktur ausübt, hat mir das Gesicht nein gesagt, zu Deutsch, also sie hat es schön formuliert, aber sie hat gemeint, ihr seid ja lasch. Das heißt, ihr habt solche Strukturen nicht. Dann kam die Schwester zu mir und hat mich aufgefordert, dasselbe zu tun wie die Sekte oder wie diese Gruppe. Dann habe ich ihr erklärt und gesagt, du hast jetzt ein Problem. Du bist jetzt in Albstadt. In Albstadt gilt die Heilige Schrift. In Albstadt gilt die Freiheit in Christo. Da ist alles freiwillig. Da wird nicht manipuliert. Es fällt mir nicht einmal ein, dass ich das tue, was du willst. Wisst ihr, wie das gegangen ist? Das Ganze ist jämmerlich gescheitert und die Schwester ist heute nicht mehr da. Wisst ihr, es ist ein Riesenproblem. Auch Leute, die aus solchen Strukturen rauskommen, zum ersten Mal jemand gesagt, der zu uns gekommen ist, hat gesagt, es ist für mich ganz, ganz schwer, aber die Freiheit schätze ich. Aber er hat offen zugegeben. Er schätzt die Freiheit, aber das Geländer fehlt ihm. Wisst ihr, wenn ich jetzt da oben hinstehe, würde ich am Sonntag anfangen zu predigen. Immer nur das vollkommene Opfer, immer nur der Herr Jesus. Und da würde ich anfangen. Ein wahrer Gläubiger macht das. Ein wahrer Gläubiger macht das. Ich bin auf so Konferenzen, wo Brüder so vorgehen. Wenn ein wahrer Gläubiger das denkt oder das tut oder sich das ansieht oder so reagiert, dann ist er schon ein Kind der Hölle. Brutal. Wisst ihr, wenn du das richtig scharf predigst, das musst du mal gucken, da hucken die Leute zusammen und alle, die hier Veranlagung haben, da hast du eine ganz treue Gefolgschaft. Sobald du ihnen die Freiheit des Christus bringst, fliegt alles auseinander. Wisst ihr, das ist halt das Problem. Ich habe hinterher nichts zu bringen. Wir denken immer, jetzt sind wir super Heilige, oder? Wir haben nichts zu bringen, gar nichts. Das hat unser Text doch klar gesagt. Offenbarung 22, 17, es fängt in der Bekehrung an. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer es hört, der spreche, komm. Wenn da dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist die gleiche Wortwurzel wie letztendlich die Gabe des Heiligen Geistes. 2. Korinther 9, 15, ist die gleiche Wortwurzel. Umsonst. Ich kann nichts bringen. Und er sagt, wer soll kommen? Der schon religiös vorbereitet ist. Der Sehnsucht hat. Nee, der dürstet. Wir kommen nachher in der Bergpredigt dazu. Zum Durst. Wenn jemand Sehnsucht hat nach Gott und weiß, dass er erledigt ist. Er ist zu beneiden. Weil er ist arm im Geist. Unser Text lautet, wer arm im Geist ist, ist zu beneiden. Ich habe jetzt nur geschrieben, arm im Geist und nicht arm im Geist. Johannes 1, 12. Wenn jetzt ein Mensch so kommt und der Herr Jesus aufnimmt, er hat ja nichts zu bringen, wisst ihr? Das ist ja das Interessante. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Sobald ich da Jesus aufnehme, komme ich zur Errettung. Das ist ein Geschenk. Ich habe nichts zu bringen. Das muss die Leute zuerst klar machen. Und soll ich euch sagen, welches das Hinterhältigste und das Bösartigste und das gemeinste Werk ist? Und dieses Werk verhindert ganz sicher viele Wiedergeburten. Wisst ihr, was es ist? Buße. Sobald du Buße im Sinne eines Werkes verstehst, mir hat man beigebracht, dass Buße im Sinne eines Werkes zu verstehen sei. Zum Glück habe ich da schon wieder geboren, sonst wäre ich nie durchgebrochen. Wir haben dann beigebracht, du musst anfangen, dein Leben in Ordnung zu bringen und irgendwann brichst du dann durch. Das ist katastrophal. Das ist ein falsches Evangelium. Wisst ihr? Buße heißt nur Umsinnung. Buße heißt nur, ich sehe ein, dass ich geistlich arm bin. Das heißt nur, ich sehe ein, dass ich nichts zu bringen habe. Ich sehe ein, dass der Jesus alles hat und ich nichts. Und dass er mir das alles schenkt, weil ich nichts habe, weil ich bedürftig bin. Sobald ich diesen kindlichen Glauben dankbar annehme, kennt ihr die Bekehrung vom Hudson-Taylor? Die ist klassisch. Hudson-Taylor war ein frommer junger Mann in einem frommen Elternhaus. Und das ist das klassische Beispiel, wie du kaputt gehen kannst in einer frommen Familie. In einer frommen Familie gehst du im Zweifel eher kaputt als in einer nicht frommen Familie. Ist euch das klar? Man sagt nicht umsonst Pfarrerskinder, Müllers Vieh. Wisst ihr das Sprichwort? So dumm sind die Leute nicht gewesen früher. Ich bin immer dankbar aus frommer Familie, wenn die Kinder ausbrechen und sich dann bekehren, dann bin ich 100-mal beruhigter, als wenn alles so glatt geht. Wisst ihr, und das Problem bei dieser ganzen Sache ist einfach das, ich muss ein Sünder sein. Und das ist in der frommen Familie oft nicht klar. Ich muss zuerst ein Sünder werden. Wenn ich dann ein Sünder bin und ausbrich, dann ist hervorragend, wenn ich zurückkomme. Aber es ist ein Problem. Wisst ihr, man darf nicht so tun, als würde ich hineingeboren werden. Das ist eine Katastrophe. Als würde ich fromm einfach jetzt über die Pubertät, vorher war ich halt nur unmündig, jetzt bin ich plötzlich mündig, jetzt bin ich gläubig. Apostelgeschichte 10, 33. Das ist jetzt der Cornelius. Das ist jetzt, was ich vorher gemeint habe. Da sandte ich auf der Stelle zu dir und du hast wohlgetan zu kommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Wir haben immer noch die Überschrift Buße. Buße als falsches Werk. Da siehst du, sie sind vor Gott zerknirscht. Sie haben nichts zu bringen, sie wartet, was Gott ihnen sagt. Sie haben nichts zu bringen, sie sind geistlich arm. Man hat die Leute teilweise beigebracht, du musst bestimmte Dinge in Ordnung bringen, du musst eine bestimmte Haltung einnehmen, dann geht auch die Bekehrung besser und dann nimmt Gott dich an. Die bekehrt sich 100-mal schwerer wie jemand, der kommt und sagt, ich bin erledigt. Wenn der begreift, dass Jesus die Sünder rettet und nicht die Frommen, dann ist gewonnen. Und hier ist so jemand, der nichts zu bringen. Und dann fängt er an, ihnen zu sagen, Friede durch Jesus Christus, Vers 36, erklärt Befreiung durch den Herr Jesus, 42, er ist der Richter der Lebenden und der Toten, und er ist der Herr, sagt hier der Text, jeder, der an ihn glaubt, kriegt Vergebung der Sünde. Wisst ihr, nicht der noch frömmer wird, sondern wer an ihn glaubt. Manchmal hast du Leute, die kommen aus frommem Elternhaus und gehen dann in einem Bereich in die Sünde. Und dann macht man ihn weiß und das ist falsche Buße. Wenn du das in Ordnung bringst, dann kannst du wieder Gott dienen. Nee, die müssen sich bekehren. Vielleicht wäre es sogar gut, wenn sie nochmal zwei, drei Punkte daneben gehen würden. Teufel ist raffiniert genug, um uns das vorzumachen, dass wir dann letztendlich vor Gott her wieder angenehm sind, wenn wir die eine Sünde aufgeben. Nein, ich muss wieder geboren werden. Der Jesus sagt klipp und klar, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Aus. Und dann siehst du, wie der Heilige Geist auf sie fällt, solange er redet. Die haben keine Zeit gehabt, was in Ordnung zu bringen. Die haben nur im Glauben angenommen, Vergebung der Sünde durch Jesus Christus. In derselben Sekunde brechen sie zur Wiedergeburt durch. Und das ist die klassische Bekehrung. In der Apostelgeschichte 11, ab 13 wird es nochmal erklärt. Erklärt hier, dass jemand kommt und dann 14, der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst. Ich blöd dir mal, der wird durch Worte gerettet. Du und dein ganzes Haus. Als ich anfing zu reden, was hat er denn geredet? Friede durch Jesus Christus, er ist der Herr, das ist schon eine klassische Bekehrungsbotschaft, Vergebung der Sünde durch ihn allein. Diese drei Punkte führen dazu, die an dem Glauben zugestimmt, dass eine Sekunde Brezel durch zur Wiedergeburt. Die konnte nichts in Ordnung bringen. Die haben kein Werk gebracht. Die waren vollkommen arm im Geist. Die waren erledigt. Wisst ihr? Wenn du das so predigst und das die Leute sagst, dann gehen die religiösen, frommen Leute, verlassen die Versammlung. Fakt. Ich kann sie nicht aufhalten. Johannes 10, 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er muss gerettet werden. Das heißt, er muss gerettet werden durch ihn, nicht durch das, dass er jetzt ihre besondere Weise Buße tut. Und wisst ihr, was eine der raffiniertesten Falle des Teufels ist? Das ist die Buße, die so dargestellt wird, dass du jetzt hingehst und alle Sünden von einem Menschen bekennst. Das ist die katholische Beichte. Die gibt es aber in Freikirche auch. Ich war da schon dabei. Da sind Leute gekommen, die waren nicht gerettet und haben ihnen gesagt, so, jetzt fang an, hat einen Block rausgezogen. Jetzt könnte ich die Namen sagen, wer das aus unserer Reihe war und wer noch da ist und nicht mehr da ist. 10 Bekehrungen, schätze ich, waren das aus der Ecke. Von den 10 bin ich inzwischen so weit, dass ich nicht einmal eine mehr glaube. Aufgeschrieben, so und so und so und so und so und so. Die haben alles bekannt. Und hat mir nicht zugesagt, hat man mit ihnen gebetet, dass der Herr das jetzt alles vergibt, und hat mir nicht zugesagt, jetzt bist du gerettet. Ja, Entschuldigung, das ist eine katholische Bekehrung, aber keine biblische. Ich hätte dem sagen können, weißt du, dass du ein Sünder bist, wenn der von Herzen Ja sagt? Weißt du, dass du verdammt bist, wenn der sagt Ja, von ganzem Herzen, er glaubt? Weißt du, dass du nichts tun kannst? Ja. Glaubst du, dass der Jesus alles gebracht hat, dass sein Opfer für dich reicht, dich zu reinigen, sein Blut? Und er sagt, ja, bist du bereit, ihn anzunehmen? Es reicht. Du kannst die ganze Seelsorgesitzung, kannst um Stunden verkürzen, die gingen nämlich Stunden teilweise. Wisst ihr, es gibt fromme Übungen auf Sünderbekenntnisse und eine Form von Buße, die sind vom Teufel. Ist euch das klar? Ich muss arm sein. Er hat nichts zu bringen. Entschuldigung, wer bin ich? Wieso, wo ich mich bekehrt habe, ich habe das gewusst. Ich hatte nichts zu bringen. Wo meine Frau mit mir befreundet war, mein Teufel gesagt, wie kann so ein frommes Mädchen mit so einem Lumpenhund gehen? Wisst ihr? Da waren die Verhältnisse glasklar. Das Problem ist einfach. Der Lumpenhund bekehrt sich besser wie der Fromme. Ist euch das klar? Weil der weiß, dass er nichts mehr bringen kann. Der ist erledigt. Ich habe gewusst, entweder breche ich zur Wiedergeburt durch oder ich gehe verloren. Das habe ich gewusst. Wisst ihr, bin ja äußerlich fromm geworden wegen meiner Frau. Der Alexander Säbel hat mir gespottet, hat gesagt, na, war sie der Lockvogel. Und ich sage, ja. Aber man muss es einmal eiskalt sagen. Ich bin ja, obwohl ich fromm geworden bin, war ich trotzdem nicht bekehrt. Und alle haben gesagt, der ist bekehrt. Ich habe aber gewusst, dass ich nicht bekehrt bin. Ich bin jeden Abend im Bett gelegen, habe so, man würde heute sagen, so Funzel, so eine schöne stoffbehangene Schlafzimmerlampe, himmelblau, ich habe mal verschenkt, die jetzt sehr klein, ich behalte es so. Und die haben mich immer angeguckt abends und dann bin ich eingeschlafen beim Angucken und ich habe gewusst, wenn du heute Nacht stirbst, fährst du in die Hölle. Habe ich gewusst. Bis dann die Wiedergeburt kam, bis ich dann durchgebrochen bin. Wisst ihr, und wenn deine Bekehrung so ist, dass ein Dritter dir gesagt hat, jetzt bist du bekehrt, dann vergiss es. Weil die Wiedergeburt der Bekehrung ist immer Sache zwischen dir und dem Jesus, nicht zwischen dir und dem Mensch. Du kannst niemand helfen, du siehst ja kein Herz hinein, siehst nicht. Du siehst an die Auswirkungen, du siehst an bestimmte Merkmale, ob es echt ist, aber zuerst einmal siehst du gar nichts. Apostelgeschichte 15, 11. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet zu werden auf gleiche Weise wie jene. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk für jemand, der geistlich arm ist. Versteht ihr jetzt, warum der Jesus die Bergpredigt beginnt und sagt, es geht nur die ganze Himmelreichsgleichnisse und der Einstieg ist, du musst arm sein, dass du nichts zu bringen hast, sonst hast du keine Chance. Römer 15. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Die Versöhnung ist außerhalb passiert. Die Versöhnung ist geschehen, als wir noch Feinde waren. Jetzt, in dem Moment, wie ich im Glaube sie annehme, dann breche ich durch und dann habe ich alles. Wisst ihr, das Verrückte? Ein geistlich Armer hat in der Sekunde der Wiedergeburt alles. Er hat die Fülle der Gottheit. Das müssen wir uns vorstellen. Er ist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Er hat alle Gnadegaben, die Gott ihm geben wollte. Er hat das Maß des Glaubens. Er hat alle Fülle der Gottheit, die jetzt für ihn speziell vorbereitet ist. Er hat alles. In einer Sekunde, von einem vollkommen armen Mensch zum vollkommenen, das ist kein Millionär, das ist ein Milliardär. Das kann ich überhaupt nicht mehr in Worte fassen, was das heißt. Römer 10,10. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und da sagt die Bibel, dass man ihn anrufen muss. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wisst ihr, und das ist was, wo man sich dran gewöhnen muss. Ich habe das bei mir auch festgestellt. Im Laufe der Zeit wirst du immer frömmer, du verkehrst in frommen Gesellschaften und dann wird so ein Elite-Denker aufgebaut und du gehörst dann dazu. Und da musst du mal hingehen, das ist mir schon passiert und plötzlich rutscht dir was raus, weil du nicht mehr an dieses fromme Elite-Denker glaubst und plötzlich sind die alle schockiert. Oh, ist der Karlmann jetzt abgefallen? Nö. Aber ich gehöre nicht mehr zu der Elite. Ich entspreche nicht mehr euren Vorstellungen von Frömmigkeit. 1. Korinther 15, 2. Doch dass ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe. 1. Timotheus 2, 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Und jetzt kommen wir zu dem Wunderbaren. Wenn das ein Mensch heute erlebt, was passiert mit ihm, wenn er stirbt? Was ist jetzt mit dem Reich der Himmel? Was ist mit dem? Offenbarung 7, ganz wichtig, von 9 bis 14, das ist letztendlich die Darstellung des Paradieses. Wenn einer von uns heute stirbt, kommt er nicht direkt in den Himmel, sondern er kommt in den Vorhimmel. Warum kann ich nicht in den Himmel, wenn ich starb? Ich bin doch gerettet, bin doch ein Gotteskind. Weil ich noch den Auferstehungsleib nicht habe. Und aus dem Grund kommt Geist und Seele in den Vorhimmel, das Paradies. Und das ist hier beschrieben. 14. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Große Drangsal ist übrigens die gesamte Gemeindezeit. Und sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Der einzige Punkt, der als Bedingung aufgeführt wird, dass sie im Himmel sind. Gewaschen in Jesu Blut. Ist einfach. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. Das passiert, und da wischt Gott auch die Tränen ab, das ist wunderbar, da bist du in der Gegenwart Jesu. Das passiert in dem Moment, wenn jemand stirbt. Offenbarung 12, 10. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Da steht Seelenleben. Wisst ihr, drei einfache Dinge. Sie sagt, letztendlich überwindest du auch hier jeden Angriff, nicht durch deine Frömmigkeit, sondern indem du gewaschen bist in Jesu Blut, indem du dein Seelenleben nicht liebst. Du opferst deine eigenen Vorstellungen, du wirst wieder geistlich arm und du bekennst dich zum Jesus. Das ist alles. So überwinden wir bis zum Schluss. Offenbarung 14, 4. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Da ist die Hure Babylon und das alles gemeint. Denn sie sind jungfräulich. Da ist 2. Korinther 11, 1 und 2 gemeint. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Johannes 10. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug erfunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Wisst ihr, damit sagt die Bibel, es ist so, ich bin erkauft. Wisst ihr, er hat mich erkauft mit seinem Blut. Entschuldigung, da habe ich auch gezahlt? Ich habe nichts gezahlt. Ich habe nichts getan. Er hat gezahlt. Darum gehöre ich ihm. Darum bin ich ein Sklave. Ich habe nichts mehr zu sagen. Also wenn ich bin ja gleich arm. Außer ihm habe ich ja nichts. Wenn alle Erlösung in Christus Jesus ist und der Jesus in meinem Herzen wohnt, dann ist aller Reichtum immer nur das, was ich in Christus tue, lebe und realisiere. Was ich nicht tue, ist nicht da. Wieso, wenn jetzt ein Mensch anfängt, geistlicher Reichtum aufzubauen, wo Gott Armut will, dann wird Gott ihn zerschlagen. Das ist keine Frage. Dann wird Gott ihm diesen Moloch kaputt machen. Das haben wir oft genug gesehen. Jesaja 55,8, das ist ein ganz wichtiger Vers. Den muss ein Mensch einfach realisieren. 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege, meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist auch heute der Fall. Wisst ihr, die Leute kommen zu mir und erwarten, ich müsste alles wissen. Na, sage ich ihnen, was soll ich alles wissen? Ich weiß gar nichts. Ich weiß das, was in der Bibel steht, soweit es mir Gott geoffenbart hat. Und den Rest weiß ich nicht. Ich kann die Rätsel der Menschenleben nicht lösen. Ich kann nicht immer meine eigenen Rätsel lösen. Wisst ihr, ich bin abhängig wie ein kleines Kind, arm wie sonst was. Du musst mir Weisheit geben, dass ich verstehe. Versteht ihr alles, was in eurem Leben passiert? Könnt ihr das alles mit eurem theologischen System in Einklang bringen? Wenn ihr jetzt ja sagt, habt ihr gelogen. Ist das klar? Weil das gibt es nicht. Oder seid ihr verblendet? Also mein. Wenn die Bibel sagt, der Paulus sagt es, der Jesus sagt es, die ganze Heilige Schrift sagt es, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Sie sagt klipp und klar, ich verstehe gar nichts. Mir mangelt Weisheit, mir mangelt der geringste, ich sag's einmal, das allergeringste, was es überhaupt gibt, mangelt mir. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus, sagt mir im Volksmund, ich habe nichts zu bringen. Wisst ihr, darum brauche ich doch täglich den Herr Jesus, darum brauche ich täglich sein Blut, darum brauche ich täglich das vollkommene Opfer. Wenn ein Mensch so ausgerichtet ist, kannst du nicht verführen. Verführung heißt immer, du bietest ihm was. Neben Jesus. Ein Mensch, der nur Jesus allein hat, was willst du dem bieten? Wie willst du den verführen? Das geht gar nicht. 1. Korinther 4,4, ganz zentral. Paulus ist da so offen und ehrlich. Ich finde, das ist was Wunderbares. Wenn der Apostel, der Heide, das sagt, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Du kannst sogar in deiner Frömmigkeit letztendlich sagen, ich bin völlig in Ordnung mit Gott. Habe ich oft genug gesagt. Ja, vielleicht. Wer beurteilt es? Das beurteilst du, das beurteile ich. Sieht er es auch so? Wisst ihr? Denkt ihr, der Pharisäer, der im Tempel stand, sich an die Brust geschlagen hat und geschrien hat, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie der da. Glaubt ihr im Ernst, dass der gemerkt hat, was er tut? Was nicht gemerkt. Wisst ihr, sagt die Bibel, sobald du arm bist und alles von Jesus annimmst, dann kommst du in das Reich der Himmel. Jetzt haben wir ein Problem. Guck dir mal an, wie die Menschen evangelisieren. Wenn du Gott suchst, findest du den Sinn des Lebens. Er will nicht den Sinn des Lebens, ich will nicht in die Hölle. Versteht ihr? Wenn du Gott dienst, dann wirst du ein Leben auf hohem Niveau haben. Das sind alles Nebendefekte. Aber das geht's doch alles gar nicht. Es geht darum, dass ich arm wie ein Kirchenmaus komme und der größte Reichtum Jesu Christi geschenkt bekomme. Und dann aus diesem Reichtum lebe und sonst nichts. Ich bleibe bis zum Schluss geistlich arm. Und darum bin ich zu beneiden, weil ich geistlich arm bin. Und dann kommt der Himmel. Übrigens, Himmel ist ein interessantes Wort. Himmel steht im Alten Testament immer in der Mehrzahl. Shamayim. Immer Mehrzahl. Im Neuen Testament gibt es Einzahl und Mehrzahl. Das ist ja schon die Frage. Wisst ihr, wir sind ja so einfach. Wir sagen, ja, du kommst in den Himmel. Dann muss ich sagen, Entschuldigung. 1. Könige 8, 27. Ganz wichtig. Da sagt die Bibel, aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel aller Himmel können dich nicht fassen. Die Himmel aller Himmel, auch Mehrzahl. In welchen Himmel komme ich jetzt? Merkt ihr? Wir haben so pauschal unser frommes System. Also es ist klar, wenn ich heute sterbe, komme ich in den Vorhimmel. Das ist Offenbarung 7,14. wo ich nicht hinkomme, da komme ich nie hin. 1. Timotheus 6, 16. Vom Vater, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Dort, wo der Vater im Himmel in diesem unzugänglichen Licht wohnt, wo es keine Zeit gibt, wo der Herr Jesus heute zur Rechte des Vaters ist, wo der Vater und der Sohn präexistent waren, dort komme ich nicht hin. Wisst ihr, warum ich dort nicht hinkomme? Weil Gott nämlich extra für uns Gläubigen, nachdem die alte Himmel vernichtet sind, das steht in der Bibel, neue Himmel und eine neue Erde schafft. Wir kommen in den neuen Himmel. Da ist natürlich auch der Herr Jesus gegenwärtig und alles. Aber die letzte Zone, der Himmel, nämlich das, was mehr ist als alle Himmel, nämlich diese Lichtswelt Gottes, da ist nur der Vater und der Sohn aus. Und dort ist der Herr Jesus laut Hebräer 1, Vers 3 beim Vater. Dass der Vater dann wieder laut Offenbarung 21 und 22 uns die Tränen abwischt, da gibt es dann wieder Dinge, da muss ich ganz ehrlich sagen, da reicht mein kleiner Verstand nicht aus, um es zu verstehen. Können wir uns einigen, was Himmel ist? Himmel ist, bei Jesus zu sein in der Transzendenz. Das ist der Himmel. Das ist alles. Ich bin bei ihm. Ich gehöre zu seinem Leib. Wir werden sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein, sagt die Bibel. Ist doch wunderbar. Aber sie erklärt es nicht. Also sagt die Bibel doch eh unserem Text. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt haben wir einen riesen Umweg gemacht, aber das ist manchmal nötig. Jetzt sagt sie doch, du bist glücklich zu preisen, du bist zu beneiden, wenn du geistlich arm bist, wenn du so arm im Geist bist, dass du Gott nichts zu bringen hast, nicht einmal einen Millimeter, du bist völlig erledigt. Wenn du wieder geboren bist, wenn du das ewige Leben als Geschenk bekommen hast, dann bist du weiter geistlich arm. Du hast jetzt alles nur in Christus. Du selber bist weiter ein armer Mensch, aber in Christus hast du alles. Und jetzt geht dir das Reich der Himmel auf. Du bist jetzt schon in die himmlischen Orte versetzt. Du kannst zum Beispiel laut Hebräer 10, 19 durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum eindringen. Ist wunderbar. Du kannst in der Welt schon leben, im Glauben. Aber es beginnt damit, und das ist wirklich der Gegensatz zu der Welt, es beginnt mit nichts. Nichts ist der Einstieg zum Reichtum, zu allem. Versteht ihr jetzt auch, warum es nur wichtig ist, dass wir die Leute der Herr Jesus bringen? Das ist völlig egal, ob die unsere Richtung teilen. Sondern das Wichtigste ist, dass wir ihnen der Herr Jesus bringen. Dass wir ihnen die biblischen Prinzipien beibringen. Nämlich die Bibel sagt klipp und klar, wenn du jetzt einer bist, der diesen Reichtum hat, erwartet Gott, dass du dich von manchen Dingen fernhältst, zum Beispiel von der Weisheit dieser Welt. Sie sagt zum Beispiel, die Weisheit dieser Welt ist dein Gegner. Sie sagt, die Lüste dieser Welt sind deine Gegner. Das sind die Dinge, der Reichtum dieser Welt. Das ist ja, Lust ist auch ein Reichtum. Salomo sagt, ich habe meinen Augen und meinem Tun nichts vorenthalten. Was sagt er dann am Schluss? Alles ist eitel, alles ist nichtig, alles taugt nichts. Ist das so einfach ist die Bibel. Sondern der Reichtum ist in Christus, in ihm allein. Hast du den Eindruck, du bist ein Versager, geistlich? Hast du den Eindruck, du packst es nicht wie die anderen? Hast du den Eindruck, naja, was soll der Herr mit mir anfangen? Dann bist du zu beneiden. Weil die Bibel sagt, wenn du so arm bist, dann bist du ein Kandidat für die völlige Herrlichkeit Gottes für der völlige Reichtum Jesu Christi. Wenn du denkst, naja, so schlecht bin ich ja auch nicht. Und geistlich, ich weiß ja doch mehr wie die anderen. Und überhaupt, mein Leben ist entschieden und nicht so lasch wie manche andere. Dann sei vorsichtig. Nicht, dass du versehentlich zum geistlich Reichen wirst. Und dein Reichtum nicht aus der Fülle in Christus kommt, sondern aus deiner Frömmigkeit, dann bist du gefährdet. Wisst ihr, zwei Ebenen. Man kann sich nur bekehren, wenn man wirklich geistlich arm ist und nichts zu bringen hat. Aber wenn man dann bekehrt und wiedergeboren ist, hat man auch nichts, außer die Fülle in Christus. Ich selber habe nichts. Was denkt ihr, wie oft ich schon mit Gott gehandelt habe? Warum kann ich die Altsprache nicht besser? Es ist der Wille Gottes, dass ich sie nicht besser kann. Wisst ihr, wenn manche kommen und da rummachen, dann komme ich in meine Eifheit und sage, hey du, ich war zwar der Revisionsleiter von der Schlachter, aber ich bin hier immer noch ziemlich mickrig. Oh, geht die zurück, die denken, Wunder was. Und dann kommen die anderen, hochstudiert, geistlich, perfekt. Und wenn ihr dann kratscht, dann ist nichts dahinter geistlich. Wisst ihr? Der Reichtum Jesu Christi kommt aus meiner Armut. Wenn du glaubst, du bist ein Nichts, bist du vollkommen auf der richtigen Welle. Wenn du glaubst, du bist ein Versager, freu dich. Ich beneide dich, weil dann kannst du mal Jesus gehen. Dann bist du der richtige Kandidat. Das ist eine Botschaft, mit der man die Seele nicht füllt. Die Sekte predigt alles Gegenteil. Auch die Gemeindewachstumsleute predigen das Gegenteil. Aber es ist die Wahrheit. Ich möchte beten. Jesus, was für eine Herrlichkeit, wenn du so einfach in der Bergpredigt sagst, die Leute sind wirklich glückselig und zu beneiden, die wirklich arm sind im Geist, die dir nichts Geringste bringen können, die keine Frömmigkeit haben, die funktioniert, die letztendlich so armselig sind, dass sie dauernd auf dich angewiesen sind, dauernd nur von deinem vollkommenen Opfer leben, dauernd von der Reinigung durch dein Blut, dauernd von der Fülle des Heiligen Geistes, die du gibst, nicht wir, dass unsere ganze Fähigkeit da keine Rolle spielt. Und dass das auch der Einstieg ist, um in den Himmel zu kommen, einst bei dir zu sein. Dass es keine echte Bekehrung gibt ohne diese Armut, dass aber auch kein echtes geistliches Leben gibt ohne diese geistliche Armut. Wir sind in dir zur Fülle gebracht und sonst gar nicht. Dank dir. Und jetzt gib einfach Gnade, dass wir es verstehen, dass wir die richtigen Schritte tun und dass wir dann, so wie der Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark, dass ich sagen kann, wenn ich arm bin, bin ich reich. Gib einfach Gnade, dass wir in deiner Fülle leben und dass du das Ein und Alles bist, das um nichts in der Welt aus unserem Leben weichen kann, dass du das Wichtigste bist und dass wir in diesem Reichtum leben und dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Amen.